Herr Stegner, seit gut anderthalb Jahren wütet ein Krieg in der Ukraine, ein Krieg, der viel Leid, viel Schrecken und auch viel Sterben mit sich brachte und ein Krieg, in den der Westen sehr viel investiert hat. Anderthalb Jahre später, ist die Unterstützung der Ukraine weiterhin richtig?
Sie ist richtig, die Unterstützung der Ukraine, weil wir nicht hinnehmen dürfen, dass die Nachkriegsordnung, wie wir sie in Europa haben, mit den Prinzipien des Völkerrechts, dass Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden dürfen, das ist durch den imperialistischen Angriffskrieg und die Kriegsverbrechen von Russlands Führung in Frage gestellt worden. Und das darf nicht hingenommen werden, weil sonst die Konsequenz wäre, dass diese Friedensordnung dauerhaft außer Kraft gesetzt ist. Und was kommt dann als nächstes? Und deswegen hat Deutschland unter der Regierung von Olaf Scholz die Ukraine bisher, und zwar in enormem Ausmaß, politisch, ökonomisch, humanitär und auch militärisch unterstützt bei ihrer Verteidigung. Wir sind nach den USA der zweitgrößte Unterstützer. Und dabei muss es auch bleiben. Wobei wir neben der Unterstützung der Verteidigung der Ukraine immer auch im Blick haben, dass wir vermeiden, dass der Krieg sich ausweitet, etwa auf die NATO oder die Bundesrepublik, und dass wir in möglichst engem Schulterschluss mit unseren Verbündeten, insbesondere in den USA, bleiben. Und all das zusammen führt dazu, dass wir natürlich auch alle diplomatischen Initiativen nutzen, die wir haben, um auf ein Ende dieses Krieges und das Ziel hinzuwirken, dass Russland sich nicht durchsetzt.
Darauf werden wir gleich noch vertieft eingehen. Eines, was Sie gesagt haben, war, Russland hat die Nachkriegsordnung in Frage gestellt. Hat Russland das wirklich nur in Frage gestellt oder nicht vielmehr ganz zerstört?
Naja, die Geschichte ist ja nicht zu Ende. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es gelingt, zu verhindern, dass Russland sich dauerhaft damit behaupten kann, Grenzen mit Gewalt in Frage zu stellen. Und deswegen finde ich schon die Formulierung richtig, zu sagen, dass diese Ordnung, die ja auch in Helsinki mit den Prinzipien des Völkerrechts bestätigt worden ist, dass wir das verteidigen müssen und dass wir dafür sorgen müssen, dass Russland eben keinen Erfolg hat und die Ukraine diesen Krieg nicht verliert.
Die Ukraine soll diesen Krieg nicht verlieren. Und dennoch stellt sich die Frage, dieser Krieg tobt seit mehr als anderthalb Jahren mittlerweile. Und wenn wir das beobachten, dann gab es immer mal wieder Fortschritte auf der Seite von der Ukraine, Fortschritte auf der Seite von Russland. Aber die Frage ist, wie lange kann man das noch weiterlaufen lassen?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil man ja sehen muss, wir haben einen Krieg in zweierlei Hinsicht. Wir haben einen Krieg auf dem Schlachtfeld, der mit enormer Grausamkeit geführt wird. Da werden Kinder entführt, da sterben täglich Menschen, da gibt es Zerstörung von Infrastruktur, da gibt es Vergewaltigung, Vertreibung, Traumatisierung, Flucht. Es sterben übrigens auch russische Soldaten, die das, glaube ich, nicht wollten, die zwangsrekrutiert sind, auf die Putin als Diktator gar keine Rücksicht nimmt. Und auf der anderen Seite, dass man eben darüber nachdenken muss, was kann es an zusätzlichen Möglichkeiten geben, um zu einer Lösung zu kommen, die jedenfalls erstmal den Krieg beendet. Wie können wir das machen? Also wo können zum Beispiel diplomatische Initiativen ansetzen? Die These, die manche vertreten, man könne die Russen militärisch besiegen und an den Verhandlungstisch zwingen, ist eine, die mit sehr, sehr hohen Risiken verbunden ist.
Ist das aber nicht die Strategie der Bundesregierung?
Nein, so empfinde ich das nicht, sondern die Strategie der Bundesregierung ist, wie ich das schon gesagt habe, eine politische, ökonomische, humanitäre und militärische Unterstützung. Und vor allen Dingen eben auch der Versuch, mit Partnern, zum Beispiel in China, in Indien, in Südamerika, in Afrika, die sich auch durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine gestört fühlen oder die den auch nicht akzeptieren, in Teilen unsere Sanktionen nicht mittragen, weil sie sagen, ihr könnt euch das leisten, wir nicht, bei uns gehen die Nahrungsmittelpreise hoch, aber gewinnbar sein könnten, Druck auszuüben und vielleicht auch mehr Einfluss haben, als uns das möglich ist. Denn man muss ja sehen, Putin hat seine Kriegsziele bisher nicht erreicht, keines seiner Kriegsziele. Schweden und Finnland treten der NATO bei. Finnland ist schon beigetreten. Das bedeutet eine Verbesserung rund um die Ostsee für unsere baltischen und polnischen Nachbarn und eine Verschlechterung für Russland. Und alle Kriegsziele sind nicht erreicht, weil Russland hat allmählich fast nur noch Verbündete wie Nordkorea, und hat durchaus Interesse, wieder Zugang zu westlichen Technologien zu bekommen, die sie momentan nicht haben, und vieles andere mehr. Und wir haben ja bei dem Getreideabkommen gesehen, bei Gefangenaustausch, bei kleineren regionalen Entwicklungen, dass es vielleicht ja doch gelingen könnte. Und jedenfalls ist das, was wir versuchen müssen, diesem Krieg ein Ende zu setzen. Denn auf Dauer ist ein langer Krieg ja nicht nur schrecklich für die Beteiligten, sondern man muss befürchten, dass dieses zweite Schlachtfeld, das Schlachtfeld um die öffentliche Meinung in den westlichen Demokratien, dass das genauso schwierig ist. In den USA nähert sich der Präsidentschaftswahlkampf. In Deutschland haben wir die Rechtsradikalen mit Umfragewerten teilweise über 30% in Ostdeutschland, die sich als Friedenspartei gerieren und eigentlich Putin-Unterstützer pur sind. Und all das zeigt, dass es notwendig ist, diese Anstrengungen, die teilweise hinter verschlossenen Türen stattfinden, zu verstärken.
Das fordern Sie ja schon seit langem, das muss man sagen. Sie sind ja auch einer, der auch dafür viel Kritik erfährt, auch innerhalb der Koalition, weil Sie ja oft fordern, man muss die diplomatischen Bemühungen erhöhen. Und dennoch stellt sich ja die Frage, Sie schlagen das vor, aber auch viele andere in Ihrer Fraktion und Partei. Aber man merkt von diesen Bemühungen nichts. Gibt es die?
Natürlich gibt es die, und im Gegensatz dazu, dass jeder über Waffen öffentlich reden kann, teilweise mit erstaunlich neu erworbener Kompetenz, muss ich sagen, das ist wie bei den Bundestrainern im Fußball und bei der Epidemiologie, äußern sich ganz viele über Waffen und was da richtig ist und welche Thesen sie haben, wie das militärisch alles gehen kann. Die diplomatischen Bemühungen sind immer hinter verschlossenen Türen. Das ist auch der Inhalt solcher Dinge, sonst können sie gar keinen Erfolg haben. Die Ukraine ist ein souveräner Staat, man kann nicht öffentlich Debatten anstellen, wie solche Lösungen aussehen könnten. Das geht immer nur hinter verschlossenen Türen, da findet das statt. Und zu der Kritik, die Sie erwähnt haben, will ich gerne hinzufügen: Mein Eindruck ist, aus ganz, ganz vielen Diskussionen überall in der Bundesregierung, in allen Teilen, aus ganz vielen Rückmeldungen, die über weit über das hinausgehen, was man sonst als Politiker an Rückmeldungen bekommt, weiß ich, dass die Position des Bundeskanzlers, die ich ja sehr unterstütze, nämlich besonnen zu sein, genau zu wägen, was man tut, keineswegs ausschließlich auf die militärische Logik zu setzen, dass die eine hohe Unterstützung in der Bevölkerung hat. Und da täuscht gelegentlich manche aufgeregte Debatte in der veröffentlichten Meinung. Und ich habe den Eindruck, dass sich das eher verstärkt. Und meine Erfahrung, ich mache 35 Jahre Politik, ist, normalerweise melden sich Bürger bei Politikern, wenn sie Dinge zu kritisieren haben, mit wenigen Ausnahmen. In diesem Fall gibt es unfassbar viel Zustimmung. Man wird auf der Straße angesprochen, von Schaffnern, von Kellnern, von Taxifahrerinnen, wo auch immer. Und immer ist die Resonanz die gleiche: Sorgen Sie bitte dafür, dass das militärisch nicht eskaliert, dass Deutschland die Rolle weiterhin spielt, für die der Bundeskanzler kritisiert wird von der Opposition. Und ich glaube immer auch, dass die SPD-Bundesfraktion diejenige ist, vielleicht sogar die einzige, die das intensiv diskutiert und eben nicht sehr klar mit markigen Worten festgelegt ist und gar nicht mehr dieses Ringen, was, glaube ich, notwendig ist. Jedenfalls kann man das kaum erkennen.
Würden Sie dann auch sagen, die Positionen von Ihren Koalitionspartnern Grünen und FDP, die ja sich sehr oft stark machen für mehr und verstärkte Waffenlieferungen, sind diese Positionen auch teilweise verantwortungslos beziehungsweise tragen dazu bei, dass viele Bürgerinnen und Bürger unzufrieden sind?
Ich stelle jedenfalls fest, dass die unhaltbare Position, nämlich zu bestreiten, dass das ein imperialistischer Angriffskrieg, Putin der Kriegsverbrecher ist, dass die ausschließlich bei der rechtsradikalen AfD und bei den Leuten rund um Frau Wagenknecht gibt. In der SPD gibt es solche Positionen nicht. Und trotzdem ist die Auseinandersetzung so, dass mein Eindruck ist, dass ich sehr viel leichter eine Position respektieren kann, die ich nicht teile, als umgekehrt. Und diejenigen, die sehr auf die Militärlogik setzen, werfen einem gelegentlich Putin-Nähe oder Appeasement-Politik oder naiven Pazifismus oder allerlei Dinge vor. Oder setzen Ausrufezeichen, wo ich Fragezeichen setzen würde. Ich weiß nicht, wie das geht, wie das ausgeht. Aber man muss ja auch mal mit der Möglichkeit rechnen, dass vielleicht die These falsch sein könnte, dass man das militärisch entscheiden kann. Und was passiert dann? Was passiert dann, wenn die Ukraine womöglich die Zustimmung in den westlichen Demokratien verliert und man eben nicht Russland militärisch besiegen kann? Und wenn man mit wirklichen Militärexperten spricht, zum Beispiel mit amerikanischen Generälen, die, glaube ich, nicht im Verdacht stehen, Putin nahe zu sein, dann hört man sehr oft Einschätzungen, die genau die gleiche Zielrichtung haben, nämlich man kann und muss erreichen, dass die Ukraine nicht verliert, aber ein militärischer Erfolg über Russland, die Atommacht Russland mit viel mehr Soldaten, mit einer Diktatur an der Spitze, mit Rücksichtslosigkeit gegenüber den eigenen Soldaten, mit keiner demokratischen Opposition, die sichtbar wäre, das wird nicht für möglich gehalten. Und deswegen bin ich vorsichtig. Und ich glaube, dass diese Vorsicht gut ist und dass die SPD in der Koalition diejenige ist, die das am deutlichsten zum Ausdruck bringt. Und was die Wirkung auf die Wählerinnen und Wähler angeht, würde ich allerdings sagen, dass die AfD, eine rechtsradikale Partei, die die Diktatur unterstützt und nicht den Frieden, aber Prozente bekommt in den Umfragen, die auf das Friedensthema zurückgehen. Verknüpft übrigens mit den, wenn ich die Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine noch hinzunehme, mit dem Angstmacher-Thema Migration, was sie ebenfalls missbrauchen. Das sind Prozente, die gehören nicht zu den Rechtsradikalen, sondern die müssen sich demokratische Parteien zurückholen. Und die SPD ist prädestiniert dazu, dass uns das gelingt, weil wir diejenigen sind, die am stärksten zum Ausdruck bringen, dass wir Friedenspartei bleiben. Hängt übrigens auch damit zusammen, die Debatte wird ja auch geführt, dass ich glaube, dass es falsch ist, zu behaupten, die Politik der Vergangenheit gegenüber Russland sei falsch gewesen. Die Friedens- und Entspannungspolitik von Willy Brandt und Egon Bahr und Walter Scheel und anderen war sehr richtig und eine Vorbedingung übrigens für demokratische Entwicklung in Europa. Die Fehler, die gemacht worden sind, lagen vielleicht eher in der Russlandpolitik der letzten Jahre mit der zu großen Energieabhängigkeit, mit dem Runterkommen lassen der Bundeswehr, mit zu wenig Dialog mit den Oppositionsparteien in unseren östlichen Nachbarländern und solchen Fragen.
Vielleicht oder steht das für Sie fest?
Naja, ich bin deswegen ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube, dass Historiker am Ende urteilen mit ein bisschen Abstand und wenn sie die Quellen kennen. Und es ist manchmal wohlfeil zu sagen, ich wusste alles schon vorher. Die Leute, die immer sagen, ich wusste alles schon vorher, was der Putin macht und was er als nächstes macht, das sind die Kapitäne, die Schiffe von Land aus steuern. In der Regel weiß man, dass das nicht funktioniert.
Das heißt, es reicht für Sie nicht aus, dass Putin vor mehr als 1,5 Jahren diesen Krieg begonnen hat, dass Sie das bestätigen können.
Ich bestreite ja in keiner Weise, dass es einen Schuldigen dafür gibt und das ist Putin, ohne Wenn und Aber. Ich halte nichts von diesen ganzen merkwürdigen Narrativen, die das anders darstellen. Aber die Welt ist nicht so einfach. Die Energieabhängigkeit zum Beispiel von Russland, das war keine SPD-Erfindung, sondern das war gemeinschaftlich betriebene Politik, auch weil das Gas günstig war. Trump hat uns bedroht mit Sanktionen für dieses umweltschädliche und teure Fracking-Gas, wenn wir das nicht nehmen. Das Runterkommen lassen der Bundeswehr, darf ich daran erinnern, 16 Jahre Verteidigungsminister von zu Guttenberg bis von der Leyen. Es ist also auch offenkundig keine reine SPD-Veranstaltung. Und auch Entscheidungen in Landtagen wie Mecklenburg-Vorpommern, die einstimmig gefällt worden sind, da gab es keine Einparteienparlament in Mecklenburg-Vorpommern, sondern meines Wissens war da, glaube ich, die Union immer dabei und andere auch. Deswegen finde ich die Vorwürfe, die da erhoben werden, A wohlfeil und B kommt die teilweise aus Richtung derer, die damals schon gegen die Entspannungspolitik von Willy Brandt waren und dagegen gekämpft haben und glauben, dass sie jetzt recht bekommen, indem wir das dementieren. Das tun wir ganz gewiss nicht. Aber richtig ist schon, dass wir die von mir benannten Fehler gemacht haben und sie korrigieren müssen. Wobei diese Korrektur nicht darin bestehen kann, anderen Ländern moralische Vorträge zu halten. Ich fürchte, dass weder Russland noch China noch Iran, Türkei, wie sie alle heißen, alles Regierungen, die uns nicht gefallen, besonders beeindruckt sind, wenn sie Presseerklärungen von Frau Strack-Zimmermann oder von sonst jemandem lesen.
Damit meinen Sie auch Außenministerin Baerbock?
Damit meine ich insbesondere diejenigen, die sich besonders markig öffentlich äußern. Ich glaube, man muss einen klaren moralischen Kompass haben. Wertekompass, den übrigens die Außenministerin hervorragend öffentlich vertritt. Aber man muss darüber hinaus mit den Ländern reden, die man zur Veränderung ihrer Politik bewegen will. Und das wird nicht mit öffentlichen Beschimpfungen klappen.
Das heißt, Frau Baerbock sollte als Außenministerin pragmatisch handeln?
Das heißt, dass es gut ist, dass es eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung gibt und der Bundeskanzler genau das tut, indem er Gespräche führt mit den Brasilianern, mit den Chinesen, mit den Indern, mit afrikanischen Staaten, um Einfluss auszuüben, der dazu hilft, dass Druck auf Russland entsteht. Und im Übrigen teilt er vollständig die Bewertung der Außenministerin, was den Wertekompass der Bundesrepublik Deutschland angeht, der nämlich daraus besteht, dass wir für Frieden und Völkerrecht sind und gegen gewaltsame Veränderungen von Grenzen.
Herr Stegner, lassen Sie uns auf die Unterstützung der Ukraine eingehen, denn auch das ist ein Thema, das weiterhin die Debatten dominiert, auch wenn gerade viel über Migration gesprochen wird. Und wenn wir uns die Unterstützung der Ukraine in der Vergangenheit angesehen haben, gerade die militärische aus deutscher Perspektive, dann ist das ja immer einem bestimmten Muster gefolgt. Zuerst hat man überlegt, ob eine Waffenlieferung richtig ist, und dann hat man sie am Ende doch vollzogen. So war das bei den Schützenpanzer Mardern, bei den Kampfpanzer Leoparden. Nun wird diskutiert über die Taurus-Raketen, und da kann man auch absehen, dass möglicherweise in ein paar Wochen die auch geliefert werden. Herr Stegner, ist dieses Muster weiterhin richtig oder muss sich daran auch was ändern?
Ich teile die Einschätzung nicht. Der ukrainische Präsident Zelensky hat gerade vorgeschlagen, Deutschland möge doch einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bekommen. Die polnische Regierung hat gerade gesagt, wir ändern das mit den Waffenlieferungen an die Ukraine. Eine der Begründungen war die zu große Nähe der ukrainischen Regierung zur Bundesregierung. Die Behauptungen, die Waffenlieferungen seien zögerlich und Deutschland unterstütze die Ukraine nicht, sind immer falsch gewesen. Die Frage, was man tut, kann man, finde ich, nicht auf die Frage bestimmter Waffensysteme reduzieren. Deutschland unterstützt, was ich sehr richtig finde, ich tue mich schwer mit der militärischen Unterstützung, aber was ich sehr richtig finde, insbesondere mit Flugabwehr, hochmodernen Flugabwehrsystemen, die deutlich mehr Menschenleben retten, weil sie nämlich die Städte schützen, weil sie die Zivilbevölkerung schützen, weil sie Krankenhäuser schützen, weil sie Schulen schützen. Das machen wir mehr als jedes andere Land. Wir unterstützen, sind der zweitstärkste Unterstützer nach den USA. Und in direkten Gesprächen mit der Ukraine wird das auch immer hervorgehoben. Die öffentliche Debatte ist eine andere. Und deswegen kann man die Unterstützung nicht bemessen an der Frage, welche Waffensysteme man da unterstützt. Und im Übrigen glaube ich, dass es richtig ist, den Akzent ist, die Zivilbevölkerung zu schützen, als immer offensivere Waffen zu nehmen. Nehmen Sie dieses Taurus-System, das ist eins, das 500 bis 700 Kilometer weit fliegen kann. Und ich fand die Debatte in der Vergangenheit, Kampfflugzeuge, dann hieß es, wenn das noch kommt, dann kommt der militärische Durchbruch. Inzwischen wurde Streumunition befürwortet, die wir geächtet haben übrigens. Manche dieser Panzer werden erobert oder stehen herum. Und ich glaube, dass es, wenn man schon militärische Unterstützung leistet, eben ganz besonders wichtig ist, Menschenleben zu schützen. Und nicht in einer militärischen Logik, deren Berechtigung ich sehr bezweifeln würde, nach dem Motto, das brauchen wir noch, dann wird das so entschieden, dass wir den Durchbruch schaffen, der uns an den Verhandlungstisch führt. Und bei diesen Marschflugkörpern kommt übrigens noch hinzu, dass es eine Technologie ist, die nicht mal so eben von heute auf morgen durch Schulung von ukrainischen Soldaten stattfinden kann, sondern da ist wäre eine, sagen die Fachleute, Beteiligung der Bundesrepublik erforderlich, die schon hart daran kommt, unmittelbar beteiligt zu sein. Da ist größte Vorsicht geboten. Und ich muss Ihnen ehrlich auch sagen, ich finde auch diese Betrachtungen über den Krieg. Vor kurzem war in der Zeit ein Artikel zu lesen, dass beide Seiten inzwischen Drohnenopfer in Social-Media-Kanälen darstellen und als Social-Media-Events sozusagen verkaufen. Das sind Entwicklungen, von denen ich glaube, dass sie nicht zu dem führen, was wir erreichen müssen. Nämlich, dass der Krieg aufhört. Und ich will nochmal betonen, ich bin kein Pazifist. Deutschland verdankt seine Demokratie dem Sieg, militärischen Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland. Aber ich bin Kriegsgegner. Und Kriegsgegner zu sein bedeutet, die Schrecken des Krieges zu kennen und zu wissen, dass man über vieles reden kann. Auch über Moratorien, dass man vielleicht manche Ziele nicht sofort erreicht, sondern dass es ein bisschen dauert. Aber das Sterben zu beenden, das Leiden zu beenden, die Grausamkeiten zu beenden, die durch noch so markige Worte über westliche Werte und Kampfbereitschaft und all diese Dinge nicht vom Tisch zu wischen sind. Und die Sorge, die ich habe, ist, dass manche diese Kriegswirklichkeit ausblenden und sich berauschen an ihren eigenen kraftvollen Worten. Auszubaden haben das aber die Beteiligten vor Ort und nicht wir.
Herr Stegner, ich habe Sie jetzt gerade so interpretiert, dass mittlerweile keine Waffenlieferung auch wirklich den militärischen Durchbruch in der Ukraine hat erzwingen können. Deswegen die Frage, haben Waffenlieferungen überhaupt zu irgendeinem Fortschritt in der Ukraine bislang beigetragen?
Na, ich habe schon erwähnt, dass die, insbesondere die Flugabwehr, schon ein sehr effizienter Schutz der Bevölkerung ist. Mir ist schon ein paar Mal vorgehalten worden, es gibt ja Leute, die sehr aggressiv sagen, der Bundeskanzler oder Leute in meiner Position seien daran schuld, dass Menschen sterben, weil es so lange dauert, bis Waffen geliefert werden.
Wer wirft Ihnen das genau vor?
Das kann man ja lesen. Das ist ja, kommt ja ganz oft in Debatten vor. Gelegentlich aus Reihen des Parlaments, auch aus allen möglichen Reihen. Und da muss ich nur sagen, auch mit den gelieferten Waffen werden Menschen umgebracht. Da führen manche argumentieren die Richtigen, sagt das mal in Anführungszeichen. Das mögen Statistiken dann auch untersuchen. Wie viele Menschenleben dadurch gerettet werden, dass man zum Beispiel Flugabwehr effizient macht und dafür auch sorgt, dass die da Nachschub gibt. Hocheffiziente, hochmoderne Systeme übrigens. Gepard und IRIS-T und was wir da alles haben, die die Bevölkerung schützen. Das kann man schwer ausrechnen, aber ich bin sicher, dadurch werden deutlich mehr Menschenleben gerettet. Und deswegen bei aller Skepsis gegenüber militärischer Unterstützung muss ich schon sagen, ist das der Teil, den ich am besten vertreten kann. Ein Punkt, über den wir uns noch gar nicht gesprochen haben, ist die Eskalationsrisiken, von denen immer wieder behauptet, sie existierten gar nicht, behauptet wird. Das ist eine deutsche Phobie, wie der Herr Krause, der Chef des Instituts für Sicherheitspolitik in Kiel, sagt. Diese Eskalationsrisiken, die haben ja auch noch eine Seite, über die kaum geredet wird. Wir haben das größte Atomkraftwerk der Welt. Was passiert, wenn das mal richtig getroffen wird? Was passiert, wenn mal ein regionaler Kommandeur die Nerven verliert? Was passiert, wenn da mal wirklich was auf NATO-Gebiet landet, was da nicht hin sollte? Ich meine, das sind ja alles Dinge, die man sich konkret und praktisch mal vorstellen muss, über die Grausamkeiten hinaus, die wir ohnehin schon haben. Und deswegen finde ich diese reine Militärlogik, die ja auch allmählich in die Sprache dann eindringt, in der Beschreibung, was da Stellungskrieg genannt wird, oder es kann noch 2-3 Jahre dauern, hat unfassbar viele Opfer. Und ich würde Ihnen gerne noch eine Beobachtung schildern. Deutschland ist ja das zweitälteste Land in Europa nach Italien, im Sinne von Alter der Bevölkerung. Wenn man ältere Menschen fragt, und davon haben wir eben mehr als andere, dann ändern die sich entweder selbst noch an Kriegszeiten, als Kinder, oder sie wissen, was das mit ihren Eltern angerichtet hat in den Familien. Oder sie haben Kenntnis darüber, wie das in der Kuba-Krise war und wie nah wir am Dritten Weltkrieg waren und glücklicherweise ein kluger amerikanischer Präsident Kennedy uns das erspart hat, weil er eben nicht militärisch eskaliert hat, sondern sich verständigt hat mit Khrushchev, Raketen werden abgezogen. Einfach nur, weil er ein kluges Buch über den Ersten Weltkrieg gelesen hatte, Barbara Tuchmann, eine Historikerin, die geschrieben hat, man muss in Kriegen sich immer in die Perspektiven des anderen hineinversetzen, gerade wenn man sie nicht teilt. Also wenn man solche Erfahrungen mit einbezieht, dann kommt man sehr leicht zu der Beobachtung, die ich ja eben schon ein paar Mal geschildert habe, dass die Bevölkerung froh ist, dass im Bundeskanzleramt jemand sitzt, der eben nicht jedem Wunsch nach Waffenlieferung salutierend und schnell nachkommt, sondern der sehr genau abwägt, was klug ist und was nicht.
Wenn wir das ganz kurz noch aufgreifen, dann sagen Sie ja auch, der Wille der Bevölkerung ist ein anderer, als möglicherweise oft in der öffentlichen Meinung vertreten wird. Es gab die Außenministerin, die noch vor einiger Zeit gesagt hat, der Wille der Bevölkerung ist in so einer Frage eigentlich egal. Das sehen Sie nicht so.
Der Wille der Bevölkerung kann in der Demokratie nicht egal sein. Das bedeutet ja überhaupt nicht, dass man populistisch Leuten nach dem Munde redet. Aber zu sagen, wir müssen nur ein bisschen auf den Tisch hauen, dann verstehen die schon nicht 2% des Bruttosozialprodukts, sondern 3 oder 4. Die können wir einsetzen und wir können auch Waffen überall hinliefern und wir sind schon auf der richtigen Seite, es wird schon werden. Das verträgt sich nicht so richtig mit den Umfrageergebnissen, die man für Rechtsradikale hier leider sehen kann. Auch nicht mit den Diskussionen, die in den USA geführt werden. Wenn man mal amerikanische Zeitungen liest, dann sieht man, dass wir teilweise eine sehr binnenzentrierte Wahrnehmung haben. Da gibt es nämlich solche Diskussionen alle auch. Und es ist nicht mit Machtworten getan. Und im Übrigen muss ich sagen, das mit den westlichen Werten, die ja dann da angeführt werden, ist natürlich auch ein bisschen, sagen wir mal, zweifelhaft, wenn man, sagen wir mal, die Inkonsequenz sieht, mit der wir manche Dinge dann betreiben. Dann liefern wir Waffen nach Saudi-Arabien, ein blutrünstiges Regime, weil das so ein stabiler Partner in der Region ist. Oder wir haben eben Verhältnisse und Probleme in den eigenen Reihen. Und militärische Überlegenheit hat in den letzten Jahren ganz oft trotzdem nicht gereicht. Ein amerikanischer General hat mir zu mir mal halb scherzhaft gesagt, unser letzter militärischer Erfolg war die Befreiung Deutschlands 1945. Vietnam, Syrien, Afghanistan, Irak ist eine Kette von blutigen und teuren Misserfolgen. Was einem ja dann doch sagt, dass die Militärlogik jedenfalls oftmals nicht zum Sieg der sogenannten westlichen Werte dann geführt hat. Also,
Das
lange
fürchten
Rede, kurzer
Sie.
Sinn, das ist einfach eine Geschichte, von der ich glaube, dass Vorsicht die klügste, der klügste Kompass ist, den man da haben kann.
Befürchten Sie, dass die Unterstützung der Ukraine auch noch so ein teurer Misserfolg werden könnte, wie die, die Sie aufgezählt haben?
Nein, das hoffe ich nicht, weil ich wirklich glaube, dass das nicht passieren darf. Sonst passiert nämlich etwas, was für meine Generation gilt. Ja, ich bin 63 Jahre alt. Das ist die erste Generation in Deutschland, die in Frieden und Wohlstand hat aufwachsen dürfen. Das gilt für meine Vorgängergeneration, alle nicht. Und unsere Verpflichtung ist dafür zu sorgen, dass es für unsere Kinder und Enkel gilt. Das wird aber nur gelten, wenn wir Russland stoppen bei dem Versuch, alte imperialistische Eroberungsstrategien zu verfolgen mit Gewalt. Und das versuchen wir. Der Dissens ist nicht über die Frage, dass wir das versuchen, sondern der Dissens geht nur über die Frage, wie das gelingen kann. Und da finde ich eine besonnene, eine vorsichtige, eine umsichtige Haltung besser als dieses teilweise sehr nassforsche, wenn der Wille nur da ist, dann wird das schon militärisch irgendwie funktionieren und dann wird man die Russen schon zwingen können. Ich glaube, so einfach ist es nicht.
Herr Stegner, erlauben Sie mir noch eine letzte Frage, denn dieses Gespräch hat deutlich gemacht, dass Sie noch nicht auf jede Frage eine klare Antwort wissen, dass Sie auch viel überlegen, auch darüber, was wirklich das Beste sein könnte. Und diese Fragen treiben ja auch viele Bürgerinnen und Bürger um, aber auch viele in der Politik. Und die Frage stellt sich, dieser Krieg läuft jetzt schon seit mehr als 1,5 Jahren. Man weiß nicht, wie lange er noch dauert. Und die Frage stellt sich, hat die Solidarität irgendwann ein Ablaufdatum?
Das darf man nicht wollen, dass sie ein Ablaufdatum hat, aber dafür muss man was tun. Und ich glaube, dass diese Selbstgewissheit und Selbstbezüglichkeit auch mancher, die genau wissen, was zu tun ist, eher ein Problem ist, als dass sie uns zu dem führt, wo wir hinkommen müssen. Und die Wirklichkeit ist in der Außenpolitik eben nicht schwarz oder weiß, sondern sie ist grau. Und deswegen sind Fortschritte vielleicht auch sehr klein. Vielleicht muss man ganz mühselig die Dinge sich erarbeiten. Und die oft gewünschte Klarheit drückt euch doch klar aus. Dann kommt man zum Kongress, da sagt so ein Historiker, ihr seid ja feige, ihr Deutschen. Ihr habt ja nicht mal eine Flugverbotszone durchgesetzt. Und dann antwortet man, was glauben Sie, was passiert, wenn das erste russische Flugzeug runtergeholt wird? Mit unserer Technologie, dann hat der Dritte Weltkrieg begonnen. Das heißt, das Risiko, über das wir hier reden, ist so groß, dass es wahrscheinlich hauptsächlich darauf ankommt, dass die Menschen das sichere Gefühl haben, im Bundeskanzleramt, da wo die Dinge entschieden werden, herrscht ein Verantwortungsgefühl, auf das sie sich verlassen können. Und das ist so. Und deswegen bin ich sehr viel zuversichtlicher, als die Nachdenklichkeit, die man ja haben muss bei solchen Fragen, vielleicht den Eindruck erweckt. Und deswegen muss man sich auch denen entgegenstellen, die glauben, das sei nur eine Frage von habt euch nicht so und wir kriegen das schon hin und wenn wir jede Waffe liefern, die gefordert wird, dann werden wir den Erfolg schaffen. Wir reden nicht über Sport und wir reden nicht über triviale Dinge, sondern wir reden über ganz, ganz viel menschliches Leid, ganz in der Nähe und über eine hochkomplizierte Frage, wie wir es schaffen können, dass das endet.
Das heißt, wenn ich Sie jetzt aber richtig verstehe, Sie würden dann Kauf nehmen, dass dieser Krieg noch eine ganze Weile dauert.
Nein, in Kauf nehmen möchte ich das überhaupt nicht, aber die Frage ist, welche Chancen wir haben, zu verhindern, dass das passiert. Und die These, die manche haben, je stärker wir militärisch die Ukraine unterstützen, desto schneller endet der Krieg, ist eine These, für die es keinerlei Beleg gibt. Keinerlei. Meine Hoffnung ist, dass man diesen Krieg beenden kann, indem wir einerseits die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine sichern, was wir tun, entgegen aller Behauptungen, was wir wirklich tun. Dass wir aber zweitens nicht vergessen, dass wir alle Möglichkeiten nutzen müssen, auch solche, die nicht besonders öffentlichkeitswirksam, populär oder sonst wie sind, um dazu beizutragen, dass weniger Menschen sterben müssen, dass dieser Krieg ein Ende hat.
Sagt Ralf Stegner von der SPD. Er sitzt für seine Partei im Ausschuss für Auswärtiges heute hier im Interview bei Politik mit Ziel. Herr Stegner, danke für Ihre Zeit.
Sehr gerne.